Das gleiche in Grün Weekly am 13. März 2026. Ja, Moritz, wir haben Freitag, den 13. März. Hoffentlich kein schlechtes Omen. Was hast du mitgebracht?
Heute am Tag der Hühnernudelsuppe übrigens, habe ich mitgebracht einen Bericht, der heißt Leading Container Ports of the World, veröffentlicht von DNV und Menon Economics. Das klingt nach einer Ranking-Show, ist es auch, aber eben auch mehr. Es ist ein relativ langer Report und ganz spannend, gerade für Leute, die jetzt nicht in der Containerschifffahrt zu Hause sind, finde ich. Daten, auf denen dieses Ranking basiert, sind verschiedene objektive Indikatoren und eine Umfrage unter Vertretern der 20 größten Containerreedereien, also den Kunden der Häfen oder den Terminals. Man hat sich 160 Häfen angeschaut und dann für 50 von ihnen eine detaillierte Analyse gemacht. Und Bewertungskriterien waren so in 5 Kategorien aufgeteilt. Einmal Enabler, zum Beispiel die Länge der Kaikante. Was ist denn da los?
Wir haben Freitag, der 13.
Cut-Warn-Alarm bei Timo Landner. Oder es ist Nina.
Das ist Nina, ja.
Ah, was sagt Nina?
Oh, ich höre auch. Probealarm.
So, nachdem wir jetzt 2 Minuten abgewartet haben, bis der Alarm, der Probealarm vorbei ist, nichts ist passiert, Waltrop steht noch, kommen wir zurück zu den Bewertungskriterien, also Enabler. Länge der Kaikante, strategisch gute Lage oder zum Beispiel Korruptionsanfälligkeit. Dann 2. Kategorie Connectivity und Customer Value, da sind die Bewertungskriterien. Wer läuft den Hafen überhaupt an? Was sind die Ausbaupläne für den Hafen? Was ist die Kundenzufriedenheit? Dann Productivity, da ist Auslastung und Effizienz des Handlings, wie gut man mit Spitzenlast umgehen kann, Digitalisierung der Prozesse. Und dann 4. Kategorie, und darum kommt sie auch vor, Nachhaltigkeit. Emission pro TU, Emission pro Anlauf, Verfügbarkeit von alternativen Treibstoffen, Landstromverfügbarkeit, wie viel Dual-Fuel-Schiffe den Hafen anlaufen, sind da die Bewertungskriterien. Und zum Schluss Overall Impact, also Marktanteil, Wachstum, Volumen, TU und so weiter. So, Timo, wer gewinnt in dem Ranking wohl?
Ich kenne mich ja gar nicht aus mit Häfen, ne?
Darum frage ich dich.
Aber, ich würde aber sagen, ich weiß jetzt gar nicht genau, wo der Hafen ist. In Griechenland wurde doch ein neuer eröffnet. Oder neu.
Genau, also Singapur, Shanghai, Ningbo, Busan und Rotterdam, diese ganzen griechischen Häfen, die wir kennen, auf Platz 1 bis 5. Shanghai liegt in jeder Kategorie vorne, gewinnt also das Gesamtranking und auch jede einzelne Unterkategorie. So, und bei Nachhaltigkeit sind die Top 1 bis 5 Singapur, Shanghai, dann Rotterdam auf 3, LA auf 4 und Hamburg auf 5. Die Top 5 im Detail. Singapur, also Platz 1, führt vor allem durch seine Stärke bei alternativen Kraftstoffen und 6 angekündigten Green Shipping Korridoren, mehr als in jedem anderen Hafen. LNG Bunkering gibt es da schon seit 2017. Biokraftstoff- und Methanol-Pilotprojekte laufen und bis 2030 soll die Hafenflotte vollständig elektrifiziert sein. Kann natürlich sich jetzt fragen, ob LNG Bunkering nicht zum Nachhaltigkeitschampion machen sollte, aber gut. Shanghai Platz 2, die punkten mit dem weltweit größten Aufkommen an Schiffsanläufen mit alternativen Treibstoffen, beziehungsweise mit Schiffen, die die Möglichkeit hätten, alternative Treibstoffe zu verbrennen, mit einer starken Landstrominfrastruktur und auch bei der Verfügbarkeit von alternativen Kraftstoffen ist Shanghai drittgrößter Anbieter weltweit. Rotterdam, Platz 3, der europäische Spitzenreiter bei alternativen Kraftstoffen mit der weltweit höchsten Bunkerkapazität. Das Portfolio umfasst da Bio-LNG, Methanol-Pilotprojekte, Investitionen in Wasserstoffinfrastruktur und geplant ist zudem so eine Zero-Emission-Zone im Umkreis von 2 Seemeilen. LA, Platz 4, hat mit 40 Megawatt die größte installierte Landstromkapazität und belegt da dann Platz 1. Da gibt es einen Clean Air Action Plan, eine klare Null-Emissionsstrategie, aber auch dichtes Verkehrsaufkommen und eine ganze Menge ältere Infrastruktur, die da die Emissionen pro Schiffsanlauf dann wieder nicht so gut aussehen lassen. Und Hamburg, Platz 5, mit 30 Megawatt europaweit Platz 2 bei der Landstromkapazität und wir Hamburg investiert aktiv in LNG und andere alternative Kraftstoffe, ist Teil eines Green Shipping Korridors mit Shanghai. Platz 5. So, interessante Einzelbefunde, die niedrigsten Emissionen pro TEU und das eben gemessen an den Schiffsemissionen sind Shenzhen, Quinzhou, Sydney, Tianjin, Guangzhou. Hätte ich üben sollen. Diese Häfen profitieren von einer vergleichsweise hohen Umschlagsproduktivität. Die niedrigsten Emissionen pro Schiffsanlauf, Tokio, Kobe und Yokohama. Diesen KPI finde ich so ein bisschen weird, denn das liegt einfach hauptsächlich an bestimmten Hafencharakteristiken. Vor allem, weil dort die ganz großen Pötte eben nicht hinfahren können und kleinere Schiffe absolut eben auch weniger Emissionen verursachen. Also ob das jetzt eine Auszeichnung ist für einen Hafen, weiß ich nicht. Alternative Kraftstoffe Top 3, Rotterdam, Singapur, Shanghai und überhaupt nur 9 Häfen weltweit bieten dieser Studie zufolge aktuell alternative Kraftstoffe in nennenswertem Umfang an. Insgesamt eine spannende Studie, auch relativ transparent, was so die Datenquellen sind, was die Ranking-Methode angeht, also gern mal reinschauen. Was hat den Timo beschäftigt in dieser Woche?
Ich habe eine Kurzmeldung mitgebracht. Und zwar, die Regierung von Irland hat eine neue Circular Economy Strategy vorgestellt. Und zwar die Strategie für 2026 bis 2028. Und die heißt Whole of Government Circular Economy Strategy 2026 to 2028 Accelerating Action. So, die Kernziele. Das wichtigste quantitative Ziel ist die Erhöhung also des Anteils recycelter Materialien an der Gesamtmaterialnutzung. Das soll nämlich jährlich um 2 Prozentpunkte steigern, mit einem Zielwert bis 2030 auf 12% zu kommen. Natürlich sollen Emissionen gesenkt werden, die Abhängigkeit von Rohstoffen reduziert und Lieferketten stabiler gemacht werden. Ein weiteres Ziel ist aber auch, zirkuläres Verhalten im Alltag zu verankern. Denn die Strategie soll Bürger zu nachhaltigen Konsumentscheidungen befähigen, lokale Initiativen unterstützen, eine gerechte Transformation für Arbeitnehmer und Regionen sicherstellen. Okay, das soweit so schwammig irgendwie. Was sind jetzt die konkreten Maßnahmen? Auf der einen Seite die Förderung von Reparatur, Wiederverwendung und Refurbishment. Da wird die irische Regierung einen sogenannten Reparatur-Voucher ab 2027 einsetzen. Die staatlichen Gutscheine sollen Reparaturen günstiger machen, damit Menschen Geräte eher reparieren, anstatt dass sie sie jedes Mal neu kaufen. Dann sollen noch weiterhin Reparatur- und Wiederverwendungszentren aufgebaut werden und zusätzlich noch ein nationales Netzwerk für Reparatur und Wiederverwendung aufgebaut werden, also sowohl lokal wie auch in Irland halt miteinander vernetzt. Ein weiterer Punkt ist die Einführung des digitalen Produktpass. Dann wollen sie weiterhin Innovationen und Investitionen in dem Bereich fördern, denn die Strategie sieht gezielte finanzielle Unterstützung für die Circular Economy vor. Dazu gehören dann unter anderem Circular Economy Innovation Grants, Ausbau des Circular Economy Funds und Förderung von Pilotprojekten und Demonstrationsprojekten. Und zu guter Letzt soll noch weiterhin die Infrastruktur- und Kompetenzzentren ausgebaut und aufgebaut werden. Geplante institutionelle Maßnahmen sind dabei die Einrichtung eines nationalen Kompetenzzentrums für Kreislaufwirtschaft bzw. für die Circular Economy, Aufbau von regionalen Circular Economy Hubs und der Ausbau von Netzwerken zwischen Unternehmen, Forschung und Gemeinden. Wir sind gespannt, was daraus wird. Wir beobachten das, was davon umgesetzt wird und werden auch dementsprechend hoffentlich bald gute Resultate präsentieren.
Nächstes Thema SAF-Preise. Mein Doktorand Ramon von Einsick und ich schauen uns gerade für eine Untersuchung, die wir demnächst starten wollen, so Aufpreise für nachhaltigere Lösungen in der Logistik an. Wie viel mehr kostet denn HVO oder batterieelektrisch oder SAF, wenn man das von einem Spediteur angeboten bekommt? Und in diesem Kontext bin ich über eine Analyse von Nicolas Guillaume gestolpert. Der beschäftigt sich schon eine Weile mit nachhaltigerer Luftfahrt. Und der hat die Frage untersucht, wie viel Aufschlag Fluglinien eigentlich wirklich für SAF zahlen. Da gibt es ja so die Größenordnung 3 bis 5 Mal so viel. Das hört man irgendwie immer wieder und auch seit ein paar Jahren. So, und der Nicolas, der hat sich nun die Finanzberichte von DHL, Air France KLM und IAG geschnappt. IAG ist Vueling, Iberia, British Airways und andere. Und der hat nun versucht herauszufinden, wie viel Geld da pro Tonne SAF bezahlt wird. Und eine kleine Tabelle zugemacht, verlinken wir natürlich. So, und eins kann man sicher sagen, das ist gar nicht mal so einfach, so eine Rechnung anzustellen. Und das sagt er auch, so an manchen Stellen muss er Annahmen treffen, bekommt eher so größere Ranges als Ergebnis. Zum Beispiel ist nur in einem der drei Fälle klar, ob da ETS-Benefits eingerechnet sind oder nicht. Ist also so ein bisschen rumpuzzeln. Was der Nicolas in jedem Fall findet, ist, dass niemand von diesen drei Unternehmen tatsächlich 3 bis 5 Mal so viel zahlt. Sieht eher nach 2 Mal so viel wie klassisches Jetfuel aus. Und das, wenn es denn so ist, klingt doch schon deutlich besser und läuft zumindest ein Stück weit diesem Narrativ entgegen, über das wir vor ein paar Wochen mal gesprochen hatten, dass man also diese SAF-Mandate zurückdrehen müsste, weil es der finanzielle Ruin europäischer Airlines wäre. Das ist teurer, völlig klar, und auch deutlich teurer, aber wohl deutlich weniger teuer als beklagt. Was aber auch richtig ist in dieser Analyse, das finde ich wichtig zu betonen, diese drei Unternehmen gehören sicher zu denen, die mit am meisten SAF nutzen, schon heute. Passend dazu noch eine Äußerung von dem VP SAF bei IAG. Die nutzen 291.000 Tonnen in 2025, davon 115 mandatiert, also nicht freiwillig, und 176 freiwillig. Das sind insgesamt 3,3% ihres Kerosinverbrauchs und im weltweiten Durchschnitt liegt das bei 0,7. Also da bewegt sich schon einiges. Übrigens, falls sich jemand mit meinem Doktoranden Ramon und mir zu Preisaufschlägen austauschen möchte, soll heißen, uns konkrete Zahlen liefern kann, dann gerne Bescheid sagen. Und jetzt steht hier als nächster Punkt auf der Liste Fun Facts mit Timo. Und ich bin gespannt, welche Fun Facts du uns mitteilst.
Otter halten sich beim Schlafen fest an den Händen, damit sie halt nicht wegschwimmen. Das habe ich unter anderem auch gelernt, aufgrund des YouTube-Formats, was ich hiermit bewerben möchte, Fun Facts. Das ist ein neues YouTube-Format oder ein neues Format erstmal, ein tägliches Online-Nachrichtenformat. Im Grunde eine Mischung aus Nachrichten, Satire und YouTube-Show, wo die Folgen abends auf YouTube, Social Media und als Podcast erscheinen und welches von wechselnden Prominenten moderiert wird. Ziel ist es, aktuelle politische Themen verständlich und humorvoll zu erklären, vor allem für Social-Media-Plattformen. Das ist so ein bisschen wie die Heute-Show eigentlich, nur mit ein bisschen mehr Fokus auf Fakten. Damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass die Heute-Show keinen Faktenfokus hätte, aber die fokussieren sich ein Stück weit mehr auf den Gag. Und Fun Facts als Format fokussiert sich dann ein bisschen eher auf die Fakten, die halt ein bisschen lustig aufbereitet werden. So möchte ich es mal beschreiben. Die Faktenprüfung im Übrigen erfolgt in Zusammenarbeit mit der Rechercheorganisation Korrektiv. Es wird immer live aufgezeichnet. Das heißt, man kann da auch hingehen. Veranstaltungen sind schon stattgefunden in Berlin, in Hamburg oder Köln. Und es wird dann jeweils am Abend dann auch direkt online gestellt. Ein Host, ich sagte es gerade, meist Prominente, erklärt dabei 2 bis 3 aktuelle Themen des Tages. Unter anderem waren da schon mal Marc-Uwe Kling, der hat die Auftaktveranstaltung moderiert, Ralf Rute, Caroline Herfurth und so weiter und so fort. Wir verlinken den YouTube-Kanal hier in den Shownotes. Schaut da mal gerne rein oder auch vorbei, je nachdem, ob ihr das da hinschafft. Ich denke, das ist ein tolles Format, um auch ein bisschen mit einem humoristischen Anstrich Fakten vermittelt zu bekommen.
So, und jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Seit einigen Monaten, eigentlich Jahren, arbeiten mein lieber Kollege Johannes Meuer und ich an einem fetten Projekt, das sich die Global Sustainable Logistics Survey nennt. Wir wollen nicht weniger als den Fortschritt der Dekarbonisierung der Logistik vermessen, weltweit, mit einer echten Abdeckung aller Teile der Welt. Jedes Jahr wieder offene Daten, wahrscheinlich 5 bis 6 Sprachen, und aus Perspektive von Logistikern unter dem Dach einer UN-Initiative. Und inhaltlich gucken wir uns da so vor allen Dingen die Lösungen an und die Fähigkeiten, die man braucht, um diese Lösung umzusetzen. Das Brett, das wir vor uns sehen, ist unglaublich dick und ich befürchte auch richtig hart. Darum machen wir vom Center for Sustainable Logistics and Supply Chains der KLU, das ist das Forschungszentrum, das ich leiten darf, wir machen das nicht allein, sondern gemeinsam mit dem Kühne Climate Center. Wir nähern uns jetzt schrittweise einem Termin, an dem wir die Survey irgendwann live schalten. Man könnte sagen, im Startup-Sprech waren wir bisher so ein bisschen im Stealth-Mode. Wenn es soweit ist, dann werde ich euch Zuhörende da natürlich noch mehr davon erzählen, weil wir brauchen ja vor allen Dingen Antworten. Wenn ihr wollt, könnt ihr der Reise aber ab jetzt schon folgen. Natürlich. Wie kann es anders sein? Über eine extra LinkedIn-Seite. Link dahin ist in den Shownotes. Give us a follow und so. Und dann seid ihr ganz vorne mit dabei. Man könnte sagen, ich kenne die Autoren dieser zu veröffentlichen Studie also ganz gut. Vielleicht machen wir dann irgendwann im Laufe des Jahres mal eine exklusive große Hafenrundfahrt durch die Ergebnisse. Ich bin sehr gespannt, ich freue mich drauf, aber zur Wahrheit gehört auch, bin auch ganz schön gestresst, weil es ist so ein riesiges Unterfangen und wir finden das jetzt alles raus, wenn wir es zum ersten Mal machen. Aber wir wissen ja, great things never came from comfort zones. Das war's für heute. Schaltet auch nächste Woche wieder ein für neue Wandtattoo-Inspiration. Schönes Wochenende. Das Gleiche in Grün ist ein Podcast-Projekt von Timo Landner und Moritz Petersen. Neue Weekly-Folgen gibt's jeden Freitag. Jeden zweiten Dienstag gibt's eine neue Folge mit Gast. Bei Fragen und Anregungen erreicht ihr uns unter podcast@dgig.show.